Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, seid herzlich willkommen an diesem Morgen. Wir wollen voranstellen den Losungsvers von heute. Der steht im 1. Mose in Kapitel 32. Im Vers 27, da kämpft Jakob mit dem Engel Gottes und er sagt zu ihm: Ich lass dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Ich lass dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Ihm war sehr gelegen an dem Segen des Herrn in seinem Leben, was ja auch so spannend gewesen war und nicht einfach. Auch der Jakob nicht einfach, aber er wusste den Segen des Herrn zu schätzen. Und wir dürfen auch heute in diesem Gottesdienst erwarten und hoffen, dass der Herr uns segnet. Wir wollen beginnen mit dem Lied 685. 685, Stille vor dir, mein Vater, neue Stille vor dir suche ich, Herr. 685.
Unser guter Gott, wir danken dir dafür, dass du das so eingerichtet hast und gesagt hast den Menschen, dass sie wohl 6 Tage arbeiten dürfen. Das ist in Ordnung. Aber am 7. Tag, da soll Ruhe sein. Da soll einmal die Arbeit ruhen und da sollen wir, die Menschen, zur Ruhe kommen und vor dir sein. Gemeinschaft mit dir, unserem Gott und Vater, zu suchen, unter dein Wort zu kommen, so wie das hier und heute der Fall ist. Wir danken dir, dass du die Zeit uns schenkst, dass wir tatsächlich aus dem Getriebe des Alltags aussteigen dürfen. Dass wir heute diese Zeit nutzen, hier zu sein, stille zu sein vor dir, zu hören, was du sagen willst. Wir wollen dich so bitten, dass du das uns deutlich machst, durch deinen guten Geist hier jeden Einzelnen versorgst mit dem, was er braucht. Du siehst die unterschiedlichen Dinge, die uns bewegen. Du möchtest uns Hilfe und Führung, Trost, Ermahnung auch sein. Möchtest bitte auch die Kinder segnen hier im Haus und die Versorgung ihrer kleinen Seelen. Wir wollen dir das alles anbefehlen. Danken dir, dass du da sein willst nach deinem Wort und bitten noch einmal, dass du uns miteinander hier segnest. Amen.
Amen.
Wir wollen noch einmal unser Liederbuch zur Hand nehmen und noch ein Lied singen. Freunde, wir sind nicht befreit, um uns ängstlich zu verkriechen. Das Lied 792, lasst uns noch gemeinsam singen. liebe Gäste, liebe Geschwister, jeder von uns oder von euch kann sich bestimmt an einen Menschen erinnern, der ihm Gutes getan hat, der in bestimmten schwierigen Situationen nahe gewesen ist, der durch bestimmte Situationen hindurch geholfen hat, der gute Ideen hatte, der mal einen Geldschein hingelegt hat, als es eng wurde. Ich glaube, solche Erfahrungen haben wir alle in irgendeiner Weise mal gemacht. Da hat jemand, als ich es über hatte, auf meine Kinder aufgepasst und so weiter und Ähnliches. Und nun stellt euch vor, derjenige kommt also zu euch und würde eine Bitte äußern. In allermeisten Fällen würden wir versuchen, diese Bitte zu erfüllen. Einfach aus Dankbarkeit, um auch mal eine Gegenleistung zu bringen, um uns erkenntlich zu zeigen, wie wir sagen, eine Erfahrung aus unserem Alltag, die doch eigentlich, zumindest hoffe ich, dass so üblich ist und so praktiziert wird, dass wir also da unser Entgegenkommen ausdrücken, indem wir auch mal einen Wunsch erfüllen, der an uns herangetragen wird. Nun haben wir in der ersten Stunde viel von Gnade gehört und von Gnade gelesen und von Gnade gesungen und gesprochen und haben festgestellt, das ist auch ein Geschenk gewesen an uns und das haben wir nicht verdient und das ist uns gegeben worden. Da hat uns jemand geholfen und unterstützt, als wir selber nicht weiter konnten. Und wenn nun derjenige, also unser Herr Jesus, an uns herantritt und eine Bitte äußern würde, würden wir dann auch so reagieren, dass wir sagen, natürlich würde ich auch gerne erfüllen, möchte dir auch eine Freude machen, möchte dir auch was Gutes tun, als ein kleines Dankeschön, als eine kleine Gegenleistung. In unseren Tagen jetzt, also da meine ich jetzt konkret unsere Jahreszeit, wo viele in Urlaub fahren, auch ins Ausland, da dachte ich mir, zumindest habe ich das selbst erlebt, dass verschiedene, vor allem wenn man in ein Ausland fährt, was nicht deutschsprachig ist, dass man versucht, sich verschiedene Vokabeln und Sätze einzuprägen. Und ich glaube, einer der ganz wichtigen Sätze ist, den wir versuchen zu lernen, wie viel kostet das? Was kostet das? Was muss ich bezahlen? Ich glaube, das ist so fast lebensnotwendig, dieser Satz. Was kostet das? Nichts ist umsonst. Das wissen wir. Das ist also eine Erfahrung, die wir haben. Was hat das jetzt mit unserer Predigt zu tun, die wir heute hören wollen? Wir wollen uns einen Text anschauen, in dem unser Herr zu den Menschen spricht und eine Bitte äußert. Einfach eine Bitte ihnen sagt, was er sich wünscht, was er sich vorstellt. Und über diese Bitte wollen wir versuchen nachzudenken. Die Situation ist die, unser Herr hatte den Menschen von einem Fest erzählt. Ein Fest, was vorbereitet war, wo alles geschmückt war, wo die Tische fertig waren, wo die Speisen aufgetragen waren. Und er wurde eingeladen dazu. Und da war noch Platz, da wurde wieder eingeladen und immer wieder eingeladen, bis alle um den Tisch herum saßen und alle Plätze besetzt waren. Es ist immer sehr schön, wir hatten gerade gestern Abend ein kleines Fest und da war der Tisch rundum besetzt und es war kein Platz mehr frei. Das ist eigentlich sehr schön, wenn die geladenen Gäste kommen und gerne kommen und sich freuen. Das hat er also erzählt und es hat den Menschen natürlich gefallen. Wer möchte nicht gerne eingeladen werden? Er möchte nicht gerne irgendwo bei einem Festchen dabei sein. Und so sind also die Leute, nachdem er das erzählt hatte, weiterhin mit ihm unterwegs gewesen, mit ihm gegangen, weil das einfach interessant war für sie. Und sie wollten nicht verpassen, wie das jetzt weitergeht. Sie wollten einfach hören, was noch kommt. Und in der Bibel steht, es war eine große Volksmenge mit ihm. Also, das hat also angesprochen und da waren sie alle dabei. Und da wollten sie mit sein. Und was auch interessant ist, sie waren unterwegs. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm. Nun ist das nicht sehr schwierig, unseren Herrn unterwegs zu treffen. Er war ja nun 3 Jahre lang ständig unterwegs. Sodass er also immer wieder unterschiedliche Situationen erlebt hat und mit unterschiedlichen Menschen zusammen war und auch in unterschiedlichen Umgebungen gewesen ist. Und wer mit Jesus unterwegs war, der wusste, da gibt es immer was zu erleben. Da gibt es auch mal was zu essen. Und da gibt es auch mal so Talkrunden mit den Pharisäern. Und das ist immer ganz schön dazuzuhören. Zu diesen Argumenten, die Gegenargumente, wie er auf so verfängliche Fragen antwortet. Da kann man was lernen. Das erweitert eigentlich auch den eigenen Horizont. Nur, dass er sich mit den Römern nicht angelegt hat, das haben sie ihm ein bisschen übel genommen, das hätten sie sich noch gewünscht. Dass er dort mal so richtig reinhaut und mal klar macht, wo die Fronten sind. Er war aber, und das hören wir immer wieder, gesandt zum Volk Israel und hat sich also um diese Menschen gekümmert. Heute ist Oberbürgermeisterwahl oder Nachwahl in Chemnitz. Und unsere ganzen Politiker, auch diese Kandidaten, die heute an den Laternenmasten hängen, also die Bilder zumindest, die hätten gut daran getan, bei Jesus mal in die Lehre zu gehen. Wie macht man denn das? Dass man die Leute hinter sich hat, dass sie hinter einem herlaufen, dass sie begeistert sind für unser Eins. Wie hält man denn die Leute bei der Stange? Wie macht man denn das? Wer hat denn erst gemacht? Üblicherweise gelingt das, wenn man ihre Interessen vertritt. Wenn man weiß, was sie wollen, was den Leuten unter den Nägeln brennt. Und wenn man das zum Thema macht, da hören sie zu, da sind sie dabei. Oder wenn man ihnen Vorteile verspricht, da sind sie auch dabei. Und da machen sie auch gerne mit. Oder vielleicht auch, weil es gerade in ist. Es ist gerade in, dort dabei zu sein, an dieser Sache teilzunehmen. Oder auch, und das haben wir ja erlebt in der Vergangenheit, wenn man gezwungen wird dazu. Da gibt es auch viele, die hinterherlaufen. Warum ist eine große Volksmenge mit Jesus unterwegs? Warum laufen sie ihm also hinterher? Sie sind, denke ich, fasziniert von ihm. Ich hatte vorhin schon ein paar Gründe genannt. Und vielleicht auch, sie sind hilflos. Sie fühlen ihre Hilflosigkeit. Und hier ist einer, von dem man den Eindruck hat, das ist der starke Mann. Und der kann es wenden, der kann es richten. Und es ist gut, dabei zu sein. Es ist gut, dort mit von dran zu sein. Und so lesen wir, es ging aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Jesus geht von weg. Das lese ich hier einfach aus diesen Versen heraus. Er bleibt stehen, dreht sich um, das heißt, er lief von dran und spricht. Und er sagt ihnen einen Wunsch, etwas, was er sich von den Leuten wünscht, die mit ihm unterwegs sind. Und nun hatten wir am Anfang darüber nachgedacht, wenn man viel Gutes erlebt hat und erfahren hat, und jemand hat einen Wunsch, dann hört man gut zu. Dann will man hören, wie ich ihm eine Freude machen kann. Und nun denken Sie vielleicht zuerst noch gar nicht mal an einen Wunsch, sondern vielleicht will er Ihnen irgend paar Tipps geben. Vielleicht will er Ihnen Sie irgendwie motivieren, noch dabei zu sein. Wir wissen nicht, vielleicht war es schon am Nachmittag. Er sagt, wenn jemand zu mir kommt, dann hat er ausgesorgt. Steht nicht in meinem Text. Wenn jemand zu mir kommt, dann wird sein Leben ganz geordnet sein. Da gibt es kein Durcheinander mehr. Da gibt es keine Unruhe mehr. Steht auch nicht hier. Wenn jemand zu mir kommt, dann wird Wohlstand und Gesundheit ihn umgeben. Könnte man ihm zutrauen, dass er das sagt? Steht auch nicht hier. Wenn jemand zu mir kommt, dann wird er von netten Leuten umgeben sein. Er wird geachtet sein. Es wird einfach eine schöne Atmosphäre sein. Steht auch nicht hier. Und jetzt will ich euch sagen, welche Bibelstelle wir uns gerade lesen wollen, damit ihr das prüfen könnt, ob ich euch das Richtige gesagt habe. Im Lukas-Evangelium, im Kapitel 14, da steht diese Begebenheit. Also im Kapitel 14 des Lukas-Evangeliums, da steht im Vers 25 diese Begebenheit. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Keine Versprechen, um weiter zu motivieren. Eine Aussage, ein Wunsch, eine Bitte, aber eine schockierende Aussage. Eine schockierende Aussage und an Schärfe, denke ich, nicht zu überbieten. Wie sollen wir das verstehen jetzt? Wie sollen wir diese Worte verstehen? Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und seine Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Also, im Umkehrschluss, meine Bitte an euch, wenn ihr meine Jünger sein wollt, und das würde ich mir wünschen, dann erfüllt mir diesen Wunsch, dann hasst eure Familien. Wir haben natürlich ein Problem damit, mit diesen Versen, mit diesem Wort, die wir es gewohnt sind, mit der Muttermilch gewohnt sind, dass die Bibel wörtlich zu nehmen ist. Dass so wie es da steht, gemeint ist und daran nicht zu deuteln ist. Und hier steht Hass. Hassen. Menschen hassen, die wir normalerweise am meisten lieben. Die Eltern, die Kinder. Ich denke an eine Situation, vorigen Sonntag, Jonas Thielemann sitzt hier, da drüben irgendwo beim Stefan daneben, der Pause, zur ersten und zweiten Stunde. Hier oben an der Treppe, an der Ecke, da steht seine Tochter, die kleine Lea. Und ich habe nun das beobachten können und sehe, wie sie da oben steht und runterwinkt zum Jonas, zu ihrem Vater. Und was macht er? Wer seine Kinder hasst? Nee, hat gar nicht. Hat zurückgewunken und hat gesehen, hat sich gefreut. Und er hat sich auch gefreut. Ich staune immer wieder, wie kleine Kinder von da oben in der Menge hier die richtigen entdecken können. Es kann doch niemand erwarten von dem Jonas, dass er sein Kind hasst. Stellt euch vor, unsere Mitarbeiter in der Kinderstunde sagen den Kindern, In der Bibel steht, du musst deinen Bruder hassen. Sagen zum Amos, den David musst du hassen. Da steht in der Bibel sein Bruder. Wisst ihr, wenn die Kinder nach Hause kommen und das den Eltern erzählen, was hier losgeht? Wenn wir sagen, dieser Satz bei einer Eheschließung, liebet euch, haltet Treue, bis der Tod euch scheidet. Wenn wir das nicht mehr sagen, sondern sagen, Feindschaft soll in eurer Ehe sein. Das passt doch nicht. Das kann doch nicht sein. Also, was kann hier gemeint sein? Was ist hier gemeint? Passt diese Aussage in eine Zeit, in der man versuchen sollte, gegen den Trend Ehe und Familie hochzuhalten, wieder aufzubauen, wieder aufzuwerten? Die Frage ist jetzt mit diesen Versen, demontiert Jesus die Familie? Gilt das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, gilt das nicht mehr in seinen Augen? Wie passt das zusammen? Vater und Mutter ehren. Und wenn du Jesus nachfolgst, sollst du sie hassen, Vater und Mutter und Frau und Kinder. Als Jesus Christus einmal über Ehescheidung gefragt wurde, im Gespräch, als man ihn da ansprach, da hat er ganz klar Position bezogen zur Ehe, zur Familie, dass sie aufrechterhalten werden soll, dass sie Bestand haben soll, dass überhaupt kein Gedanke daran ist, in der ganzen Bibel nicht, das aufzulösen, das auseinanderzubringen. Ein junger Mann hat ihn mal gefragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden, um selig zu werden? Und in den ersten Sätzen gleich kam die Frage, hast du dieses Gebot gehalten, ehre deinen Vater und deine Mutter? Da war keine Rede davon, wenn du mir nachfolgen willst, dann trenn dich von deinen Eltern, löse dich davon, verachte sie, hasse sie. Das liegt alles in dem Wort Hass drin. Als er gefragt wurde, was sind denn die wichtigsten Gebote, was ist das Entscheidende? Da sagt er neben dem Gebot, du sollst Gott, den Herrn, lieben. Gleich das Nächste, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben, nicht hassen. Und unsere Familie, das sind doch unsere Nächsten, die Allernächsten. Meine Frau, meine Kinder. Liebe sie wie dich selbst sogar. Und dann wissen wir auch, dass er gesagt hat, liebet eure Feinde. Sogar dahin dehnt er diese Liebe aus. So weit geht er, liebet eure Feinde. Ich habe nachgeguckt. Es gibt keine Stelle im Neuen Testament, wo wir aufgerufen werden zum Hass gegen Menschen. Ich habe keine Stelle gefunden. Wenn von Hass gesprochen wird, dann geht es um Werke, um Taten, die wir meiden sollen, die wir hassen sollen, die wir verachten sollen, aber niemals Menschen. Niemals geht es darum, Menschen zu hassen. Ja, was soll nun dieser Text hier? Ist das ein Ausrutscher gewesen von Jesus, dass er einfach so in Rage war oder durch irgendwas so angesprochen war, dass er das so hart gesagt hat? Hat es Lukas vielleicht übertrieben, als er es uns aufgeschrieben hat? Was hat er gemeint hier? War denn das Leben, und da dachte ich, das wollen wir uns als erstes mal anschauen, war denn das Leben Jesu von Hass gegen seine Eltern irgendwie gezeichnet? Hat er in irgendeiner Weise, wo wir so andeutungsweise etwas finden können, dass Hass gegen seine Eltern sein Leben geprägt hat? Denn wenn man etwas fordert, dann sollte man es doch selber tun. Das ist doch eigentlich eine ganz klare und allgemeine Erfahrung. Eindeutig nein. An keiner Stelle finden wir, dass er seine Eltern gehasst hat oder seine Brüder gehasst hat. Ihr könnt nachlesen, ihr findet keine Stelle. Gibt es nicht. Aber was meint er nun? Oder wie können wir das erklären? Was wirft Licht auf diese Bibelstellen? Auf diese Äußerung? Wo gab es denn vielleicht Probleme im Leben Jesu mit seinen Eltern? Ging es in der Pubertät los? Alle Eltern haben Probleme mit ihren Kindern in der Pubertät. Und die Kinder mit den Eltern. Wir kennen diese Begebenheit. Sie sind unterwegs, eine Reise gemacht nach Jerusalem. Sie gehen zurück, Jesus ist weg. Nicht abgemeldet, weg ist er. Große Suchaktion. Sie finden ihn, ich könnte euch fragen im Tempel, wisst ihr. Und als sie ganz aufgelöst da kommen und ihn da mitnehmen wollen, da sagt er, ja, was regt ihr euch so auf? Verstehe ich gar nicht, was euch so aufregt. Ich muss doch dort sein, wo mein Vater ist. Kinder müssen doch da sein, wo ihre Eltern sind. Deutlicher wurde es, als der Auftrag Gottes ganz aktiv an ihn herangetragen wurde bei der Taufe. Dies ist mein Sohn, ihn höret. Die Befähigung, die Beauftragung der Verkündigung. Da trennt er sich von seiner Familie. Da trennt sich Jesus von seiner Familie. Also, so merken wir es, wenn wir also in der Bibel lesen. Wir finden nichts mehr, wo er da zu Hause ist und wo er arbeitet und was er arbeitet und wie er arbeitet. Er ist unterwegs. 3 Jahre unterwegs. Ganz so, wie wir es am Anfang gesagt hatten. Er geht von seiner Familie weg, als er den Auftrag Gottes annahm. Und wir müssen auch sagen, die Familie hat ihn nicht mehr verstanden. Sie haben gesagt, der ist verrückt. Er ist von Sinnen, so steht es in der Bibel. Sie wollten ihn zurückholen, sie wollten ihn zurückhalten. Er ist verrückt. Sie haben das nicht nachvollziehen können, was hier passiert. Äußerlich getrennt und auch innerlich getrennt von seiner Familie. Es gab scheinbar keine enge Verbindung mehr. Als sie einmal vor der Türe standen, hat er irgendwas gepredigt im Gebäude. Sie stehen vor der Türe und man sagt zu Jesus, deine Mutter steht draußen, deine Geschwister stehen draußen, die wollen was von dir. Da sagt Jesus, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Alle, die an Gott glauben, sind mir Mutter und Bruder und Schwester. Er fasst es einmal viel weiter. Er konzentriert sich nicht mehr so auf die eine kleine Familie. Alle sind meine Familie. Und doch sehen wir, wenn wir das Leben Jesu verfolgen, bis zum Ende, dass er niemals dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, außer Kraft gesetzt hat. Auch wenn er sich vielleicht in verschiedenen Sachen distanziert hat von ihnen. Aber er hat nie das Gebot außer Kraft gesetzt. Denn als er am Kreuz hing, da hat er sich um die Pflegeversicherung seiner Mutter noch gekümmert. Da war es ihm noch wichtig, dass sie versorgt ist im Alter. Wir wissen um dieses Gespräch zwischen ihm und dem Johannes. Wo Johannes einen Auftrag bekommt, nimm sie zu dir, kümmere dich um sie, versorge sie. Sie ist meine Mutter. Das hat er gemacht und trotzdem hat er ihr nicht erspart, und ich denke, das können wir wahrscheinlich alle nachvollziehen, dass dieses Schwert, von dem der Simeon gesprochen hat, als sie Jesus im Tempel damals vorgestellt haben, dieses Schwert, das ihre Seele durchdringen soll, hat er gesagt, es wird ein Schwert durch deine Seele dringen. Das hat er ihr nicht erspart. Das hat sie erleben müssen. Hat er seiner Mutter nicht erspart. Aber wir können daraus nicht schlussfolgern, dass er sie gehasst hat. Auf gar keinen Fall. Wie gehen wir nun mit diesen Versen um, die wir gelesen haben? Vielleicht gibt es einen ersten Lösungsansatz, wenn wir ganz weit zurückgehen ins Alte Testament. Ins 5. Buch Mose. Und wer das also mal nachlesen will, der kann das nachlesen. Dort im Kapitel 33, da werden die Mitglieder, die verschiedenen Gruppen des Volkes gesegnet. Und da werden auch die Leviten gesegnet. Dieser Stamm, der Auftrag und Aufgabe hatte an der Stiftshütte. Und da wird von ihnen gesagt, ihr habt euren Dienst an die erste Stelle gestellt. Das steht ziemlich, ziemlich hart da. Ihr habt euch nicht um eure Eltern gekümmert, ihr habt euch nicht um eure Kinder gekümmert, nicht um eure Geschwister gekümmert. Wir wissen jetzt nicht genau, wie das praktisch ausgesehen hat. Aber da kommt eine Wichtung hinein. Zuerst war ihnen der Dienst an der Stiftshütte anvertraut und angetragen. Und das haben sie als erstes gemacht. Und das haben sie gut gemacht, sonst würde das also so nicht in der Bibel stehen. Sie haben sich auf ihre Aufgaben konzentriert. Und wir könnten sagen, diesen Begriff, ihre erste Liebe hat Gott gehört. Eine bessere oder für uns verständlichere Erklärung finden wir im Matthäusevangelium. Das sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Da merken wir vielleicht, was da gemeint sein könnte, wenn Jesus diese Worte hier spricht, ja, seinen Vater, Mutter hassenst und die Geschwister hasst. Ich denke, dass Jesus oder vielleicht auch Lukas, weiß es nicht genau, ganz bewusst in die Euphorie der Leute damals so scharfe Worte gesagt hat, um ihnen ganz klar zu machen, um was es hier geht. Es geht nicht um irgendeinen Spaß, um einen bunten Nachmittag mal beim Unterwegssein, mal irgendeine Speisung an irgendeinem Berg, wo dann Brötchen ausgeteilt werden und körperweise hinterher wieder eingesammelt wird. Ich denke, er will mit diesen scharfen Worten ganz deutlich den Unterschied klar machen zwischen einem Nachläufer, kennen wir aus der Kfz-Branche, Nachläufer, der immer nur hinterhergezogen wird. Kein eigener Motor, nichts, wird immer nur hinterhergezogen. Und einem Jünger, einem Nachahmer besteht. Ich denke, das will er Ihnen hier ganz klar machen, dass das nicht das Gleiche ist und dass da irgendein Unterschied zu merken sein muss. Neuere Übersetzungen, wenn wir das mal nachgucken in anderen Übersetzungen, Übertragungen, die verwenden auch dieses Wort nicht mehr, obwohl es halt so dasteht im Urtext. Sie erklären bereits bei den Begriffen, so wie es im Matthäus-Evangelium stand, was ist wichtiger, was ist das, was Priorität hat. Diese Bedingungen, die Jesus hier sagt, dieser Wunsch, ne, der klingt sehr hart. Wir sind es manchmal nicht so gewöhnt, dass wir uns so knallhart die Fakten um die Ohren gehauen werden. Eine Begegnung mit Jesus, denke ich, soll uns damit gesagt werden, hat oder fordert eine Entscheidung heraus. Eine Entscheidung wiederum, die hat Konsequenzen. Die muss Konsequenzen haben. Niemand kann zwei Herren dienen. Ein Satz, den wir alle kennen und den wir vielleicht immer wieder in allen möglichen und unmöglichen Situationen anwenden auch. Niemand kann zwei Herren dienen. Wissen wir, geht nicht. Kann gar nicht gut gehen. Wir haben die Situation in unserem Land, in unserer Zeit, dass viele ja scheinbar unbemerkt, unauffällig in den christlichen Glauben hineinwachsen. Man rutscht so langsam hinein. Das betrifft unsere Gemeinden, das betrifft Kirchen, das betrifft eigentlich so die christliche Landschaft. Man kommt so nach und nach hinein, man wächst hinein, ohne irgendwo vielleicht eine richtig grundlegende Entscheidung treffen zu müssen. Irgendwas bejaht man das mal, jawohl, so wie es jetzt ist es richtig und stehe dazu.
Aber so richtig tiefgreifend ist es oftmals nicht. Aber das Problem ist, dass unsere Gesellschaft den christlichen Glauben und seine Werte nicht mehr fördert. Da brauchen wir bloß die Zeitung aufschlagen, da brauchen wir den Fernsehapparat andrehen, dann kriegen wir das mit. Unsere Gesellschaft fördert christlichen Glauben und christliche Werte nicht mehr. Im Gegenteil, sie werden demontiert. Das religiöse Klima, das wandelt sich. Was man vor 40 Jahren noch für gut ansah und was man noch sagen durfte, das ist heute anders und mit Vorsicht zu genießen und kann also Probleme geben. Ich bin also dadurch gezwungen, für meinen eigenen Glauben mich selber zu mühen und mich selber um meinen Glauben oder für meinen Glauben Sorge tragen. Da wir aber alle in sozialen Bindungen leben, in Familien, in Arbeitsgruppen, in der Gemeinde, da wir also alle in diesen sozialen Bindungen leben, müssen wir oder haben wir das Problem, wenn wir unseren Glauben ernst nehmen, dass er Auswirkungen haben wird. Das wird nicht ausbleiben. Ich lebe nicht auf einer Insel, sondern ich lebe irgendwo mittendrin. Also wie gesagt, wir in den Familien, Kinder, Jugendliche in ihren Klassenverbänden, in Studiengruppen oder auch auf der Arbeit. Ich denke immer noch an das, was du gesagt hast, Günther, von dem Gespräch mit einem Arbeitskollegen, der dich da so konfrontiert hat mit diesem Ausdruck Terroristen. Also wir merken, wir leben nicht allein. Wir müssen uns ständig irgendwo positionieren und uns klar darüber sein, wie wir unseren Glauben leben sollen. Und es gibt keine einfache und keine schnelle Lösung. Die wird uns nicht versprochen. Das wünschen wir uns manchmal. Da denken wir, das wäre doch wunderschön, wenn es jetzt hier ganz klar wäre und wenn das ganz okay wäre. Und da sagt Petrus zum Beispiel im Gespräch zu Jesus, wir haben alles verlassen. Also er hat es so praktiziert, wie Jesus gesagt hat. Ne? Nicht, wir haben ja verstanden, es geht nicht darum zu hassen, sondern es geht darum, an die zweite Stelle zu setzen. Wir haben alles verlassen. Wir haben also alles an die zweite Stelle gesetzt. Wir haben uns getrennt von Petrus war ja verheiratet, getrennt von seiner Familie, zumindest für die Zeit der Wanderung, womit Jesus unterwegs war, von seiner Arbeit getrennt, also von seinem Verdienst getrennt. Und was wird jetzt? Was wird jetzt? Fragt Petrus. Und nun stehen wir da. Was nun? Und da sagt unser Herr, mach dir keine Sorge, es wird keiner einbüßen. Es wird keiner einbüßen. Keiner wird dort Verlierer sein. Aber es geht nicht spurlos an euch vorüber. Wenn ihr das euch noch erinnern könnt, dann ging in dem Vers 27, der Satz weiter, diese Aussage weiter. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt. Ein Bild aus der damaligen Rechtsprechung. Wenn ich jemanden gesehen habe unterwegs, der ein Kreuz getragen hat oder diesen Kreuzesbalken getragen hat, dann wusste ich, der ist verurteilt. Über den hat ein Gericht ein Urteil gesprochen, der ist verurteilt. Der hat irgendwas gemacht und da ist er verurteilt. Über einen Kreuzträger ist ein Urteil gesprochen. Wenn Jesus sagt, nehmt euer Kreuz auf oder sollt das Kreuz auch auf euch nehmen, ihr sollt das auch deutlich machen, dann macht er doch deutlich, auch über euch hat die Welt ein Urteil gesprochen. Das bedeutet das doch. Die Welt hat ein Urteil über euch gesprochen. Die Menschen haben Jesus verurteilt und sie werden seine Nachfolger verurteilen. Das hat er gesagt. Vielleicht strafrechtlich, bei uns vielleicht nicht in unserem Land, in anderen Ländern ja, aber auf alle Fälle gesellschaftlich verurteilt. Diese Spinner, diese ewig gestrigen, streiten schon wieder gegen die neuen Familiengesetze. Sind wir bereit, ein Kreuz zu tragen? Sind wir bereit, deutlich zu machen, wir haben eine andere Meinung? Wir haben etwas anderes gemacht, wir haben etwas anderes gedacht, die Welt hat uns verurteilt. Und das kann jetzt jeder sehen. Tragen wir ein Kreuz? Sind wir bereit, dieses Kreuz zu tragen? Und dieser Konflikt, und das spricht Jesus hier an, als er mit den Leuten unterwegs ist, dieser Konflikt kommt auch in unsere Familien. Wo ein junger Mann, eine junge Frau, ein Vater, eine Mutter, die sich bekehrt haben, denen Jesus begegnet ist, die Kontakt mit ihm hatten, es sagt ja, mit unserer bisherigen Lebenseinstellung komme ich nicht mehr zurecht. Mit euren Ansichten komme ich nicht mehr zurecht. Das, was euch wichtig ist, ist mir nicht mehr wichtig. Das, was ihr das Erstrebenswerte anseht, ist für mich nicht mehr erstrebenswert. Diese Gedanken hindern mich eigentlich nur daran, das zu leben, was mir Gott klar gemacht hat. Und schon ist der Konflikt in unseren Familien drin. Und schon merken wir diese Spannung, die auf einmal da ist. An erster Stelle, an zweite Stelle setzen. Was ist jetzt die richtige Rangfolge? Was antworte ich, wenn ich gesagt bekomme, übertreib nicht so. Bleib auf dem Teppich, das beruhigt sich alles wieder. Das wird alles wieder okay werden. Das ist nur eine Begeisterung jetzt. Lass das alles. Der Haussegen hängt schief. Wenn es Mittagessen, der Braten nicht zur rechten Zeit fertig ist, wegen Gottesdienst am Sonntag früh. Wenn junge Familien Aufgaben auf einmal übernehmen wollen, die uns, den Älteren, zu riskant erscheinen, wo wir Bedenken haben, was machen wir dann? Wenn junge Leute ihre Begabungen einsetzen wollen und Zeit in der Gemeinde investieren wollen, wenn sie ihnen sagt, kümmere dich zuerst um deine Arbeitsstelle, das ist doch wichtig, das ist dran für dich jetzt. Kümmere dich um deine Familie, die braucht dich jetzt. Die Gemeinde, da gibt es genug andere. Und später hast du immer noch Zeit dazu. Kennen wir solche Gespräche? Kennen wir solche Argumente? Solche Überlegungen? Wenn jemand zu mir kommt, dann soll er überlegen, was Priorität hat. Was an der ersten Stelle steht. Vater oder Mutter, Frau oder Kinder, Brüder, Schwestern. Sein eigenes Leben sogar soll er mit in Frage stellen. Wenn wir dann so diskutieren und sagen, du musst Verantwortung übernehmen, könnte es nicht vielleicht sein, dass Jesus mal ein bisschen Verantwortung übernehmen könnte und wollte vielleicht auch sogar in unserem Leben, wenn wir ihm das überlassen würden, wenn wir ihm das mal zutrauen würden. Und so haben wir das Thema in unserem Wohnzimmer. Ein Gebender, ein Segnender, ein lieber Heiland, der für unsere Bedürfnisse sorgt, der immer da ist, wenn wir ihn brauchen. Das ist uns angenehm. Da gehen wir von Festchen zu Festchen gerne mit. Aber einen fordernden Jesus, das wollen wir nicht. Das scheint uns gar nicht passend zu sein mit dem Bild, was wir von ihm haben. Ja, der doch alles tut für seine Kinder. Der Hirte für seine Schafe. Haben wir das richtige Bild von ihm? Diese Frage möchte ich einfach mal auflassen, offen lassen. Wisst ihr, wenn wir hier weiterlesen, dann sagt er uns noch von zwei Beispielen. Ich lese euch dann den Text nochmal gesamt vor. Und zwar nimmt er zwei Beispiele aus der Praxis. Einmal ein Hausbau oder ein Turmbau und einmal Kriegsführung. Er sagt, wenn jemand ein Haus baut, und das ist eine Sache, da können der Hälfte von euch sofort sagen, jawohl, kann ich mitreden. Wenn jemand ein Haus baut, dann überlegt er, ob er das Geld dazu hat, ob er die Kraft dazu hat, ob er die Firmen dazu kennt. Früher war es noch wichtig, ob ich genug Beziehungen habe. Und nur dann, wenn ich alles habe, wenn ich mir sicher bin, fange ich an, ein Haus zu bauen. Jesus sagt, wenn er sich verkalkuliert hat, wenn er es nicht vollenden kann, dann werden ihn alle auslachen. Und werden sagen, der da, guckt ihn euch an, der hat angefangen und kommt nicht weiter. Und das zweite Beispiel, Krieg. Da kommt jemand, eine Truppe, auf ein Land zu und die Bedrohten müssen nun überlegen, was machen sie? Der Gegner kommt mit, was weiß ich, 50 Raketen. Ich habe bloß 10 Raketen. Dagegen, kann ich mir's wagen, den Krieg anzufangen? Oder muss ich vorher eine Gesandtschaft hinschicken? Muss ich um Frieden bitten? Muss die Bedingungen annehmen? Er will uns damit sagen, Entscheidung für Jesus ist nicht emotional. Weil mir es gerade mal so ist, weil gerade schöne Musik ist, weil gerade Stimmung ist, weil gerade viele sich bekehren. Entscheidung für Jesus ist ganz rational. Will ich das? Traue ich mir das zu? Bin ich bereit einzusetzen, damit das Haus auch fertig wird? Nicht nur die Hälfte einsetzen und dann, wir kennen diesen Begriff, die Luft raus. Dann geht es nicht weiter. Dann steht da so eine Investruine da, wie wir sie also genügend kennen. Das ist der Wunsch Jesu an uns. Wenn jemand zu mir kommt, dann soll er die Prioritäten beachten und bedenken. Und ich möchte euch den ganzen Text jetzt noch einmal vorlesen. In einer anderen Übertragung, Übersetzung, da heißt es, als Jesus weiterzog, begleiteten ihn viele Menschen. Er drehte sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wenn jemand von euch ein hohes Haus bauen will, muss er sich doch vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen, um zu sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament gelegt, kann aber nicht weiterbauen. Und alle, die es sehen, fangen an zu spotten. Das ist der, sagen sie, der ein hohes Haus bauen wollte und es nicht weitergebracht hat. Oder stellt euch einen König vor, der gegen einen anderen König Krieg führen muss. Wird er sich nicht vorher hinsetzen, überlegen, ob er mit 10.000 Mann stark genug ist, sich seinem Gegner zu stellen, der mit 20.000 Mann anrückt? Wenn nicht, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Gesandtschaft schicken und Friedensbedingungen aushandeln? Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht von allem Abschied nimmt, was er hat. Und nun noch ein Vers aus dem Lukas-Evangelium, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, aus dem 18. Kapitel. Da erklärt Petrus, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Ich versichere euch, erwidert Jesus, jeder, der wegen Gottes Reich Haus, Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Amen.
Lied 488.
Herr Jesus Christus, wir möchten wieder Danke sagen für eine Stunde unter deinem Wort und dass wir hören konnten, was du den Menschen zu sagen hast. Und dass wir den Unterschied wahrgenommen haben zwischen dem, was die Menschen zu allen Zeiten sagen, auch in unseren Tagen, und zu dem, was in deinem Wort steht, was uns überliefert ist. Danke, dass wir davon auch heute hören konnten. Herr, wir haben vom Hass gelesen und wir haben aber verstanden, dass es um Loslassen geht. Und wir merken, dass das einen jeden von uns betrifft, jeden Tag und von den Jungen bis zu den Alten. Wir möchten unser Denken, unser Empfinden, auch unser Trachten doch unter dein Wort stellen und für alle Entscheidungen auch in unserem Alltag, auch morgen und in der neuen Woche wieder, Herr, um deine Weisheit bitten, alles recht zu bedenken und auch die rechten Entscheidungen zu treffen und auch die Kraft von dir erbitten, loszulassen. Danke, Herr, dass wir von deiner Liebe hören konnten und dass wir am Ende auch von der Liebe singen konnten, die wir zu anderen haben dürfen, die du uns an die Seite gestellt hast und die auch auf dem Weg zur Herrlichkeit sind, zu Brüdern und Schwestern in unserem alltäglichen Leben, im Bekanntenkreis und auch in der Gemeinde. Herr, so möchten wir dich bitten, dass wir dein Wort recht bewahren und es mitnehmen und dass es uns Licht auf dem Weg in der neuen Woche ist. Und wir wollen auch für den Heimweg bitten und für den weiteren Sonntag und uns unter deinen Segen stellen. Amen.
Amen.
Unsere Schwester Brunhilde Sehm hatte vor 10 Tagen einen runden Geburtstag. Die Zahl war ja schon veröffentlicht. Es ist die 80 und die Blumen hast du auch schon bekommen. Wir möchten dich fragen, ob wir dir auch noch ein Lied als Gemeinde singen dürfen. 179, bitte.
Ja, so ein Segen, finde ich, wenn es der Herr schenkt, so ein hohes Alter uns und in seiner Gnade. Schön, dass wir das uns drüber freuen können miteinander. Ich möchte einladen für die Termine der nächsten Woche um 19 Uhr am Mittwoch zur Gemeindegebetsstunde und 19.30 Uhr zur Bibelstunde. Wir lesen weiter im 2. Korintherbrief, Donnerstag 19 Uhr Jugendstunde, am Sonntag wieder 9 Uhr Mahl des Herrn und um 10 Uhr Familiengottesdienst. Wir werden Gäste haben, der Kinderchor Tropinka aus Vladivostok wird hier hier sein und wird Lieder singen. Ich denke auch die zum Glauben aufrufen und ermuntern. Anschließend gibt es hier noch einen kleinen Imbiss. Ja? Der Chor, für den Chor bereiten wir einen Imbiss vor. Die Gemeinde ist zum Stehkaffee eingeladen. Ja, die schon einige Zeit hier sind, wissen, wie das aussieht. Dann soll ich noch für die Woche darauf, also für Montag in 8 Tagen, schon mal daran erinnern, dass der Seniorennachmittag in Form einer Ausfahrt nach Annaberg stattfindet. Also am 8.7. 13.15 Uhr steht hier vor der Ankirche. Der Nadelclub hat die Frühjahrssaison beendet und das Ergebnis der Arbeit des fleißigen Nadelns, das liegt heute im kleinen Saal hier vorn und das könnt ihr euch alle mal anschauen, bevor das dann eingepackt wird und nach Armenien geht. Schönen Dank euch für eure Mühe. Ein Dankeschön auch für alle, die mitgespendet haben vorige Woche für die Flutopfer. Es ist eine Summe von bisher 3.200 Euro zusammengekommen. Ich wurde gefragt, was mit dem Geld passiert. Also wir wollen es über die AGB den Brüdern der betroffenen Gemeinden zukommen lassen. Und ich denke, die Brüder wissen dann am besten, wo es ankommt. Und wir wollen einfach der Führung des Geistes vertrauen, dass die Brüder dort auch sich leiten lassen, ob es im Mobiliar oder im Gebäude oder vielleicht auch diesen oder jenen Bedürftigen zugutekommt. Ich denke, wenn dort jemand noch was spenden möchte, dann kann er bestimmt das auf dem Gemeindekonto immer noch einzahlen oder dem Gerhard geben. Eine Vorschau im Gemeindebrief werdet ihr finden mit schönen Bildern zum Gemeindewochenende 2014 vom 9. bis 11.05.2014. Wir haben jetzt das Haus gebucht. Es ist verbindlich festgelegt in Rathen in der Sächsischen Schweiz. Es muss nicht jeder dort klettern. Man kann auch da wandern oder auf der Terrasse sitzen. Und wir wollen einfach Gemeinschaft erleben über die Zeit hier ein Stück hinaus. Als Gemeinde ein Wochenende lang in einem Haus wohnen gemeinsam. Und essen und miteinander reden und miteinander über Gottes Wort nachdenken. Und zwar nicht nur für die Familien, die schon einige Male mit waren, sondern es sind alle ganz herzlich eingeladen. Vom 9. bis 11.05.2014 könnt ihr euch schon mal vormerken. Ich wollte zum Abschluss einfach den Vers nochmal vorlesen. Mit dem die Predigt aufgehört hat. Im Lukas 18, Vers 29. Da sagte Herr Jesus, er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter, ewiges Leben. Wir denken noch an die Kinder. Die Größeren sind heute bei Heims auf dem Grundstück zum Campingwochenende. Und ich habe mich auch so gefreut, der Herr hat es gemacht, dass das Wetter nicht ganz so geworden ist, wie es angesagt wurde. Wir wünschen den Kindern da draußen und auch uns für den Tag heute noch Gottes Segen. Und der Herr segne uns in der nächsten Woche. Auf Wiedersehen.